Ja, ihre Eltern waren dran. Da habe ich halt so rumgestammelt, so, ja, ich würde gerne mal sprechen. Mit, können wir einmal sprechen, bitte. Muss ich einmal, Entschuldigung, wollen auch nicht stören, aber ich glaube, ich war auch im Stimmbruch. Es war so, ich würde gerne einmal mit der
Rebecca
sprechen.
Oh nein, du Armer. Hallo, ich bin Bastian Bielendorfer, meine Eltern sind Lehrer, kann ich mit deiner Tochter sprechen?
Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer neuen Folge eures Lieblingspodcasts. Ich begrüße den Nicht-Fernsehpreisgewinner Özcan Kosa. Wie fühlt es sich, wenn man nicht den Fernsehpreis gewonnen hat?
Danke, vielen Dank. Ich nehme den Preis natürlich nicht gerne nicht an.
Das verstehe ich.
Ich fühle mich wundervoll. Wie fühlst du dich denn, Basti?
Oh, ich fühle mich auch absolut wundervoll. Das ist in einer langen Reihe von nicht wahrgenommenen Preisen oder Sachen, die ich nicht gewonnen habe. Ich meine, ich habe als Kind schon nie was gewonnen, dann als Teenager nie was gewonnen. Jetzt setze ich das als Erwachsener fort, dass ich immer noch nichts gewinne. Es fühlt sich ein bisschen wie eine warme Decke der Erinnerung an. Das war einfach immer so und es bleibt auch immer so. Das ist gut.
Aber das ist so hart, Alter. Weißt du, wir haben uns voll den Eck gegeben, weißt du, so, was ziehen wir an? Wir ziehen jetzt so hier Anzug, schicken uns Fotos, passt es? Nein, ist das cool? Passt es zu den Outfits der Frauen? Das bla bla. Wir machen so Rede, wir werden so gehen und dann sitzt du dort, dein Arsch macht wuss die ganze Zeit und dann die so, und Gewinner ist Sarah Bosetti und wir so, Scheiße.
Yeah.
Und das krass.
Das Geile ist, dass man weiter lächeln muss. Man muss einfach weiter lächeln. Und jetzt schon sagen, ja, weißt du, ich habe mich immer gefragt, wie fühlen sich Leute bei der Oscar-Verleihung? Da werden ja dann fünf immer eingeblendet für den besten Schauspieler, bester Regisseur. Und einer wird genannt. Und du siehst aber noch so 4-5 Sekunden die Gesichter der anderen gleichzeitig. Und man muss ja alles tun dafür, nicht wie ein Wichser zu wirken, weißt du? Ja. In Wirklichkeit würde man einfach sagen, so verfickte Scheiße. Habt ihr uns eigentlich nicht zugeguckt? Wisst ihr nicht, wie geil das ist, was ihr macht? Aber dann lächelt man gratuliert, man freut sich für das Gegenüber. Mit Sarah Bosetti hat natürlich auch eine fantastische Kollegin gewonnen, die uns in Intelligenz, Smartness und politischer Korrektheit wirklich weit, weit überlegen ist. Und
ja, dementsprechend. Halt's Maul, Alter. Ist okay, was sie macht. Okay, aber wir wollten gewinnen. Hey, weißt du, das ist halt immer so wie du gesagt hast, du musst trotzdem lächeln. Aber an dem Abend warst du so, nein, wir wollen gewinnen. Also ich muss ja ehrlich sagen, wir saßen halt auf einer Couch mit Sarah Bosetti und Teddy auf der anderen Seite, der für mich auch comedy-technisch ein Genie ist. Und da habe ich mir auch gedacht, war einfach ein krasser Abend, war wieder eine geile Experience, aber
geile Experience. War nee, so eine mittelgeile Experience.
Man kotzt halt. Man kotzt halt richtig. Das Schlimme ist, ihr müsst euch vorstellen, da sind ja überall so Mitarbeiter, die man halt nicht in den Kameraschnitten sieht, die dann alle so, keine Ahnung, so Headsets haben mit so schwarzem Mikrofon und bla bla und dann haben die so ihre Listen in der Hand und sobald du verloren hast, die so, jetzt alle wieder weg und die scheuchen dich einfach so von der Couch.
Wir hatten Glück, weil wir waren ja die allerletzten, die den Preis verliehen bekommen haben. Das heißt, wir durften zumindest noch sitzen bleiben, während Iris Berben ihre Rede für Mario Adorf gehalten hat. Bei allen anderen, egal wie bekannt, war es aber wirklich so, dass während der neue, also es waren links und rechts so Sofas aufgebaut, auf die man geführt wurde, um dann entweder den Preis zu bekommen oder nicht. So ein bisschen wie diese alten Wetten-Dass-Sofas, weißt du, so ein großes, durchgehendes Rundsofa, auf dem alle Nominierten teilnehmen, Platz nehmen, was teilweise ein bisschen ungewöhnlich war, weil manche der Filme ja so viele Mitglieder hatten, also die Serie Die Zweiflers, da saßen nämlich 25 Leute auf dem Sofa.
Ja.
Bei uns war es ein bisschen entspannter, wir saßen aber auch innen gedrängt und normalerweise war es immer so, wenn du verloren hast, dann kommt wirklich so einer mit so einem Headset, es fehlte eigentlich nur, dass er so ein Teil, mit dem man so den Schnee rauskehrt im Winter. Ja, genau. Also das so unter deinen Arsch drückt und so, verpiss dich, du Stück Scheiße jetzt, verdammt nochmal, du hast nicht gewonnen.
Schneeschaufel, meinst du?
Eine Schneeschaufel, mit einer Schneeschaufel so aus dem Studio rausgedruckt wurdest, es fühlt sich alles nicht so richtig gut an. Also es ist natürlich eine große Ehre, nominiert zu sein, es ist natürlich
eine
große Freude für uns, das ist die erste Staffel von Bratwurst und Baklava, die Show gewesen, die ihr auch heute Abend wiedersehen könnt mit der allerletzten Folge mit unserem lieben Freund Kristall, wenn ihr einschaltet. Aber 21.25 Uhr auf ProSieben, nur nebenbei erwähnt. Und es ist, es war okay, aber es ist jetzt nichts, wo man da sitzt und sagt, ach, 4 Stunden, die gehen ja rum wie im Flug.
Also ja, das absolut, aber es ist so, wie es immer ist. Wenn man gewinnt, hätten wir gewonnen, wären wir so, es war so ein geiler Abend, es war alles so super, wir hatten so einen coolen Talk und danach auch noch mit den Leuten. Aber wenn du nicht gewinnst, ist wie beim Fußball. Wenn der Schiedsrichter für dich pfeift, du so, alles war perfekt. Wenn er gegen dich pfeift, du so, du Hurensohn. Deine Mutter. Es ist, ja, es war lustig, ich fand es trotzdem cool. Wir haben viele, viele Kollegen getroffen und wir hatten auch danach noch sehr viel Spaß. Aber ich war so müde. Jetzt muss ich eine Kritik an die gesamte Veranstaltung. Olam Morok.
Olam Morok. Warum bauen die Klos? Das ist jetzt wirklich das Hauptproblem, fand ich. Das Klo zu dieser, also die Halle war mit ungefähr 1500 Leuten besetzt und das Klo befand sich auf der anderen Seite des Studiogeländes. Ja, das heißt, ungefähr 3 Minuten, bevor wir dann endlich auf diese Couch durften, nach 3,5 Stunden, kriegte ich dann den klassischen Angstschiss und musste mal so richtig an abseilen. Lustigerweise Teddy auch, ich kann den Nachnamen nicht aussprechen, aber Teddy auch. Und ich sah, wie er so rausging und dann sagst du so zu dir, ey, wenn der noch rausgeht, dann kann ich auch. Dann ist wenigstens, also weißt du wirklich, wenn dann gleich die Preise verliehen werden und ich bin nicht da, dann ist 50% weniger schlimm, weil Teddy ist dann auch nicht da. Und du bist zumindest da, um uns noch zu vertreten. Und dann bin ich aus diesem Studio rausgelaufen, musste feststellen, dass ungelogen die Toiletten 700 Meter weit entfernt waren.
Ja, Mann, Alter, das ist einfach eine halbe Weltreise gewesen, Mann.
Mir fast in die Buchse geschissen, weißt du? Und dann stehst du da und denkst so, oh mein Gott, das ist jetzt Live-Fernsehen. Und am Ende kriegen wir den Preis und dann steht Ötze da und ich sitze irgendwie auf dem Klo und drück mir einen raus. Ist auch nicht so schön, weißt du? Also, aber wenigstens, ich war da noch da, um den Preis nicht zu bekommen.
Aber Bro, jetzt mal ganz ehrlich, Alter. Also das ist jetzt wirklich eine Kritik an so eine Veranstaltung. Das ging 3,5 Stunden. Also wir haben locker 3 Stunden aufgezeichnet. Wir sind da angekommen, okay, haben Fotos gemacht, roter Teppich. Und dann sind da ein paar Damen rumgelaufen, ein paar Herren. Die hatten so Tabletts und da gab's so, ja, so, wie so ein kleinen Backkeks oder so mit einer Garnele drauf. Und dann hatten die noch Tabletts mit Champagner. Und ich hatte keinen Bock auf Alkohol. Ich wollte einfach nur Wasser trinken und was essen. Ich hatte so Hunger. Und dann hieß auf einmal so, alle rein, alle rein. Und ich bin da drin gestorben. Ich habe nichts getrunken, nichts gegessen. Ich schwöre, bei mir war die Batterie schon alle. Hätten wir gewonnen, ich hätte nicht mal den Preis halten können. Ich war kurz vorm ohne Witz, ich wäre auf die Bühne. Ich so, danke an meine...
Und fertig. Ja, die ging es wirklich nicht so gut, ne, davor. Also wir hatten beide Magenkrämpfe, wir waren beide... nicht wirklich fit irgendwie, so, ne. Also, klugerweise haben wir in der Bratwurst-Baklava-Show einen Tag davor auch noch super scharfe Chili gegessen als Herausforderung. Ja, deswegen. Das könnt ihr heute Abend sehen, wenn ihr wollt. Es war ein absolutes Highlight. Hat natürlich unser Magen-Darm-System komplett gefickt. Und ja, es war, also, es ist okay. Es ist natürlich toll, dass eine Branche sowas macht. Es ist eine Ehre, dabei zu sein. Aber
ja, absolut.
Aber trotzdem ist es so, dass man halt einfach 3,5 Stunden Leuten dabei zuguckt, wie sie sich selber feiern. Und genauso uninteressant wie fürs Publikum, wenn wir ausgezeichnet werden, ist es für uns halt, wenn irgendein ZDF-Zweiteiler ausgezeichnet wird, den man nicht gesehen hat. Ne? Und das, ja, ist ja so. Also ich garantiere dir, ich kenne dich, du hast nicht eine einzige Sache, die dort ausgezeichnet wurde, gesehen. Nicht eine.
Nee, ich gucke sehr viele Dokus, aber ich habe da wirklich nichts gesehen.
Genau.
Und ja, außer die Discounter, das habe ich gesehen und ich feiere die Serie richtig ab. Das ist richtig lustig.
Hab die ich Discounter.
Boah, das ist richtig lustig. Das
wo
ist
du gerade übrigens Bro sagtest, müssen wir noch einen kurzen Querverweis in unser Publikum bieten.
Oh yeah. Wenn,
ja, wir haben ja letzte Woche eine Single-Release, die erste Single mit Basti und Ötze auf, sagen wir mal im Rap-Part, mit Maho G und Susan. Zwei Musikern aus der Türkei. Eine Sängerin, eher Rapper. Und Maho G hat uns eingeladen und wir haben ein Musikvideo gedreht. Das könnt ihr bei YouTube sehen. Und ihr könnt die Single, und das solltet ihr tun, alle auf Spotify jetzt anhören. Namens Bro von Maho G. M-A-H-O und dann geh. Ma Ho Ji, ich weiß nicht, wofür das steht, ist mir auch egal am Ende. Ist ein netter Bursche, er sah aus wie ein lustiger kleiner türkischer Goldhamster. Hatte ein Deutschland-Trikot an, konnte wirklich gut rappen. Und jetzt kommt das Allerbeste in der Live-Show. Und da muss ich wirklich mal mein Hütchen ziehen, mein illusorisches. Da ist Mao G nicht nach Deutschland gekommen, weil er kein Visum bekommen hat. Und aus der Türkei nach Deutschland zu reisen, weil sie Angst hatten, dass er nicht zurückkommt. Und deswegen musste der komplette türkische Rap-Part von mir übernommen werden. Und ich habe das gut gemacht. Aber
ich finde ich fand's mega.
Danke. Ich habe dann aber während der Proben gemerkt, dass das ja für dich auch, also es wäre unangenehm für dich, wenn ich so problemlos türkisch rappen könnte.
Absolut, Basti.
Und deswegen habe ich gesagt, okay, Ötze, hör zu, du kannst es auch machen, wenn du willst. Ich weiß, dein Türkisch ist nicht flüssig, aber mein Gott, du wirst es schon irgendwie hinkriegen. Und dann habe ich dir halt die wichtigsten Lines beigebracht, habe dir ein paar Rap-Moves gezeigt und dann haben wir es durchgezogen. Und ehrlich gesagt, ich mag Rap überhaupt nicht. Ist überhaupt nicht meine Musik. Aber es ist wirklich ein ganz cooler Song geworden. Es ist ein ganz cooler Party-Song geworden.
Ja, ich finde es auch ein richtig coolen Party-Song.
Und es sind ein paar deutsche Lines über uns drin. Kannst du die einmal wiedergeben? Die hast du nämlich geschrieben, die gefallen mir sehr gut.
Ja. Pickup Master, Bratwurst, Baklava, Bastian Bielendorfer, 2 Meter, Chewbacca, Özcan Josh hat 0711 auf dem Kopf, fast kein Haar, Istanbul, dann Senamlar, Full HD, Ekran da. Bär.
Richtig gut. Das ist wirklich gut gemacht.
Wir müssen, ich liebe dich, wir müssen jetzt einfach in die Musikbranche einsteigen. Also bei DSDS, ich würde mal so gern mit dir zu DSDS gehen. Aber so richtig undercover. Das wäre so lustig, Digga. Wenn wir uns echt verkleiden würden und dann mitmachen. Das wäre so funny.
Das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Warum machen wir das nicht?
Ja, warum machen wir das eigentlich nicht?
Das Problem ist, sie werden das nicht ausstrahlen. Und wir dürfen es nicht filmen. Das ist ja immer das Problem. Weißt du, wenn dann rauskommt, dass wir das waren, strahlen die das nicht mehr aus. Und wir dürfen es nicht filmen, weil man da hinter den Kulissen ja als Teilnehmer so gesehen überhaupt nichts anfertigen darf. Deswegen können wir das dem Publikum nachher nur erzählen.
Aber was, wenn ich meine drei albanischen Freunde aus Stuttgart vorbeischicke?
Also ich sag mal so, egal wie sehr die in Dieter Bohlens Gesicht schlagen, faltiger wird es nicht mehr werden.
Nee, die werden nicht schlagen, die werden einfach mit denen reden. Ich hab gehört, die wollen nichts ausstrahlen. Ich habe gehört,
ich kenne wirklich gar keine Albaner. Also seit ich dich kenne, glaube ich ja, dass Albaner klingen wie Elvis. Ist das wirklich so?
Nein. Also man muss, also guck mal, Albaner reden Hochalbanisch und Kosovo-Albaner. Ja, also Kosovo-Albaner haben so diese extreme Betonung, weißt du? Dieses Zor, Bro, Sure, Hey. Und ja, ich bin ja, Bro, wir sind ja mit voll vielen Kosovo-Albanern groß geworden. Und auch meine Handwerker und so, mit denen ich jahrelang so bei meiner Wohnung Sachen gemacht habe, war auch Kosovo-Albaner, ein Kumpel von mir, Leo. Und der hat auch immer so geredet, oh, ich muss verdammte Scheiße deine Scharniere. Ich habe ja durch ihn diese Nummer gemacht, die damals bei Comedy King, da bin ich auf die Bühne. Und jemand, ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Die hatten irgendein Problem. Und Gökhan kam zu mir und hat gemeint, hey, Özcan, du musst jetzt irgendwie überbrücken. Ich habe das moderiert, das war in so einem Club in Stuttgart. Und ich habe moderiert an dem Tag und ich hatte halt irgendwelche Nummern ausgesucht. Und da hatte ich erst meine erste Show, Adam und Erdal. Und ich hatte nicht so viel Material. Weißt du, die anderen Sachen hatte ich schon gespielt oder die Leute haben das gekannt. Und dann hatte ich mir Notizen gemacht. Türke, Grieche, Albaner, Russe. Und dann bin ich einfach auf die Bühne und habe das gefreestylt. Und das war ja dann der erste virale Erfolg von mir. Dieses Video ging halt echt viral. Das haben sich alle Leute damals auf WhatsApp und so geschickt. Und das war dieses Scharnier und Reparieren, Zebra Streifen und so, Alter. Aber ich bin da echt meinen Freunden dankbar. Ist es bei dir auch so? Also meine größte Inspiration ist eigentlich mein Freundeskreis oder meine Cousins zum Beispiel.
Ja, ein paar Klassiker, ne? Also lustigerweise habe ich viele dann doch nicht verarbeitet. Hab nicht das draus gemacht. So, zum Beispiel habe ich eine Geschichte von einem Kumpel, Habe ich nie erzählt, das ist eigentlich ärgerlich. Da hätte ich wirklich mal was draus machen müssen.
Ja, erzähl mal, dann sage ich dir, ob das gut ist.
Die schwebende Matratze, habe ich dir noch nie die schwebende Matratze erzählt?
Ach so, mit den Wichstüchern unter seinem Bett.
Ja, mit den Wichstüchern, die schwebende Matratze, der Zauberer.
Das hast du dreimal im Podcast erwähnt und einmal bei Bratwurst und Baklava live.
Fantastisch. Aber ich habe es auf jeden Fall nie auf der Bühne verarbeitet.
Ja, auf der Bühne würde ich es machen. Das ist eine super Story.
War echt eine gute Geschichte.
Ja, natürlich. Die ist genial. Als du dem Kumpel beim Umzug geholfen hast.
Genau.
Genau.
Kumpel von mir hatte so viel Wichstücher unter seinem Bett, dass das Bett hochgedrückt wurde. Und als wir das anheben wollten beim Umzug, schwebte einfach die Matratze, so als wäre David Copperfield. Das war ist eine schöne Erinnerung.
Der war, der war ja von der WWA, World Wigs Association. War der Präsident. Moruk, wie viel musst du dir einen runterholen, dass dein Bett schwebt? Überleg mal. Also auf welchem Level bewegst du dich, dass du, und wie ekelhaft bist du? Moruk, was für ein ekelhafter Schweinehund bist du, dass du jahrelang das machst und das... Ich muss gleich kotzen. Oh mein Gott.
Ich hatte noch einen Buddy, der war auch nicht bekannt für besondere Hygiene. Da bin ich mal, der hatte seine erste eigene Wohnung, war mit seiner Freundin zusammengezogen, aber ich wusste, die haben sich getrennt. Und dann komme ich in die Bude und der hatte so ein Bett, wie alle Menschen halt ein Bett haben. Und dann klebte neben dem Bett, klebten einfach ein runder Kreis aus Ravioli. Und die Ravioli klebten auch noch an der Wand. Und die schimmelten schon so. Und dann sag ich so, Digga, da kleben Ravioli. Ja, meine Alte an die Wand geworfen, als wir gestritten haben, die ist ausgezogen. Und ich so, wann denn? Letzten Samstag. Ich sag, Bruder, es ist Donnerstag. Du hast seit 6 Tagen hast du Ravioli an der Wand kleben und hast nicht gedacht, jetzt wäre mal der Moment, mal ein Tuch zu nehmen und zu sagen, vielleicht soll ich diese Ravioli mal wegnehmen, ist das jetzt moderne Kunst? Wolltest du das irgendwie ausstellen? Sollen Japaner kommen, Fotos davon machen? Bist du krank?
Wie kaputt, Alter. Aber wie kaputt bist du? Also wie ekelhaft musst du sein?
Ich glaube, die Wohnung ist irgendwann vom Gesundheitsamt ist das dann geschlossen worden. Die haben gesagt, nee, hier können leider keine Menschen leben. Das geht leider nicht. Das müssen wir anders machen.
Kennst du das, wenn du bei einem Kumpel zu Besuch bist, gerade in so WG-Zeiten war das bei mir ganz extrem, und du kommst in die Wohnung und die Wohnung ist komplett ekelhaft. Also alles ist ekelhaft. Der Boden ist dreckig, es liegen Sachen rum und keine Ahnung, die Küche ist halber verschimmelt, weil der das nicht abgespült hat 2 Jahre. Und dann sagt er so, hey, schmeiß uns kurz eine Pizza in den Ofen. Und du so, ja. Ich hab bei den Leuten nie was gegessen. Ich fand das so ekelhaft. Ich habe immer gesagt, ich habe keinen Hunger. Weil ich mir gedacht habe, Alter, wenn so schon aussieht, wie ist die Biokultur unter deinen Fingernägeln? Überleg mal, der hat seinen Arsch noch gekratzt. Kennst du das? Die kratzen Arsch und haben so ein bisschen dunkle Stellen an den Fingernägeln.
Okay.
Und dann macht er die Folie auf und der so, ey, warte, ich mach's hier rein. Ekelhaft. Was? Okay.
Ja, es gibt Grenzen bei mir, beim Ekelempfinden, weißt du?
Echt jetzt?
Ja.
Was ekelt dich? Jetzt warte mal, Alter, wir kennen uns schon 5 Jahre jetzt. Also ich weiß, dass das dich richtig triggert, die Vorstellung, dass wenn man Sand im Mund hat und dann kaut.
Oh, du wickst, du Kleiner. Oh Gott. Oh.
Das ist richtig ekelhaft für dich, gell?
Warte. Hör auf jetzt. Ich kann das nicht. Wirklich.
Das ist so krass.
Du kleines Arschloch.
Woher kommt das? Aus der Kindheit?
Ich weiß nicht. Ich kann mit Sand nicht umgehen. Ich hasse das. Ich kann einfach... Erzähl mir nicht von Sand, ey. Ich hasse Sand.
Aber warte mal, wenn du am Strand bist, du doch.
Ja. Ja.
Ja, aber?
Ja. Ich muss damit leben, was soll ich machen? Ich bin Taucher, ich kann mich jetzt nicht mit dem Helikopter abseilen lassen, aber ich liege ungern im Sand. Ich habe ungern Sand in den Schuhen und Sand im Mund.
Oder Sand im Getriebe.
Ich kann gar nicht drüber reden. Mir stellen sich gerade alle Haare auf. Ich glaube, dass das echt so eine fast krankhafte Phobie ist, die ich davor habe. Ich finde es wirklich richtig eklig.
Woher kommt sowas, Basti? Also woraus entwickelt sich eine Phobie? Ist das so, dass eine Angst sich zu einer Phobie entwickeln kann? Oder ist das direkt eine Phobie oder wird es direkt eine Phobie? Und jetzt meine abschließende Frage.
Okay, ich hasse Leute, die vier Fragen stellen. Frag
ja,
aber eine Frage.
Vielleicht beantwortest du die ja in diesem Rahmen. Kann es sein, dass eine Phobie eher durch ein Trauma entsteht?
Ja.
Okay.
Die Antwort ist ja. Man kann die Herkunft von Phobien nicht zweifelsfrei jedes Mal zuordnen. Aber oft bei tiefsitzenden und starken Phobien ist die Herkunft über ein Kindheitstrauma oder ein traumatisches Erlebnis zumindest häufig der Fall. Nicht immer. Ich weiß, dass mir zum Beispiel mal jemand Sand in den Mund gestopft hat bei einer Schlägerei. Als Kind. Oder mich so in Sand gedrückt hat, das weiß ich. Das ist aber nicht immer so. Ich weiß, im Studium haben wir uns zum Beispiel mal, ich kenne persönlich sogar Leute, die Angst vor Vögeln haben. Also vor jeder Art von gefiedertem Vogel haben die Angst. Eine Bekannte von mir, die ist aufgestanden im Café, wenn Tauben in der Nähe waren. Was echt scheiße ist, weil in Deutschland ist eigentlich in jedem Café draußen sind Tauben, zumindest im Sommer. Und die konnte das nicht ertragen. Und dann haben wir im Studium mal ein Video gesehen von einer Frau aus England, die so panische Angst vor Vögeln hatte, dass sie noch nicht mal auf Federkissen schlafen konnte. Eine einzelne Feder hat diese Frau in den absoluten Wahnsinn getrieben. Also wirklich in Wahnsinn. Weinen und Kreischen. Also es gibt ja unterschiedliche Abstufungen von Phobien. Zum Beispiel, ich mag keine Schlangen, so. Aber ich bin nicht phobisch. Ne? Also ich finde Schlangen, ich muss Schlangen nicht anfassen, ich muss Schlangen mir nicht groß angucken. Aber ich kann, wenn ich muss. Zum Beispiel hatten wir in der Bratwurst- und Baklava-Show ja so eine Schlange um den Hals auch einmal. Ja. Und das kann ich machen, ohne jetzt Blutdruck zu kriegen oder Angstschweiß, aber ich mag es nicht. Also ich würde mir nie eine Schlange halten und ich empfinde auch nichts für diese Tiere. Aber das ist keine Phobie, das ist eher so eine grundsätzliche, ein Unwohlsein oder eine Angst. Und dann gibt es das, was man Phobie nennt, das nicht mehr, wo es nicht mehr auf einem rationalen Level erklärbar ist. Ich kenne zum Beispiel jemanden, der hat Angst vor Papier. Und du weißt nicht warum. Diese Frau kann kein Papier anfassen. Die fasst kein Blattgeld
Wahnsinn,
an, also keine Wahnsinn. Geldscheine. Die fasst keine offiziellen Dokumente an. Briefe werden mit zwei Fingern aus dem Briefkasten gezogen und so schnell wie möglich in irgendwas eingewickelt. Und die Frau und das ist natürlich, also Papier ist zum Beispiel eine echt beschissene Phobie. Noch schlimmer wäre es vor 30, 40 Jahren gewesen, als es digital noch gar nicht gab, als es keine Handys gab, als es kein Internet gab und so. Da hättest du ja mit einer Papierphobie so ziemlich gar nichts machen können, weil du konntest kein Buch lesen, gar nichts. Ich weiß von ihr, dass sie nicht weiß, wo das herkommt. Aber krass. Also sie kann das nicht herleiten. Aber die Frau mit der Feder, da kam nachher raus, da hat die Mutter dann in einem langen Interview erzählt, dass sie als ein ganz kleines Baby war, also vielleicht 6, 7 Monate alt, ist eine Taube ins Zimmer geflogen. In dem die Krippe von dem Kind war und ist in dem Bett gelandet und das Kind ist ekstatisch ausgerastet.
Krass.
Und jetzt würde man ja sagen, ey, 6 Monate später, also ein 6 Monate altes Kind, das kann ja nicht fürs Leben traumatisiert werden mit sowas, aber offensichtlich ist es möglich. Und offensichtlich ist es möglich, dass, guck mal, du kannst dich genauso wenig wie ich dran erinnern, als du 6 Monate oder 1 Jahr alt warst, ne?
Aha. Ich hab eine Erinnerung, als ich 1 Jahr alt war.
Ja, das erzählst du immer, das ist aber eigentlich physiognomisch nicht möglich. Aber ja, du warst auf einem Geburtstag oder sowas, ne?
Nee, Beerdigung von meinem Opa.
Auch gut. Und was erinnerst du dich da?
Also ich erinnere mich daran, dass vom Haus meines Opas die Frauen auf einen Traktor hinten, womit man eigentlich Gemüse und so transportiert, auf den Anhänger gesetzt haben, so außenrum, und dann alle so geweint haben und wir dann Richtung Friedhof gefahren sind. Und ich erzähle es meiner Mutter und sie sagt, es war wirklich so. Aber sie sagt halt, du warst 1 Jahr alt, aber es kann nicht sein. Aber ich kann mich, also ich hab dieses Bild, ich weiß nicht, das ist das einzige Bild, was ich aus diesem Zeitraum, ich habe auch kein fotografisches Gedächtnis, im Gegenteil. Ich habe genau das Gegenteil vom fotografisches Gedächtnis. Aber keine Ahnung. Meine Mutter hat die, also ja?
Das kann, also was ich glaube ich schon, was der Körper schon erinnert, sind Traumata und Gefühle und so. Also man kann zum Beispiel nachweisen, dass bei Kindern, die Missbrauch oder Gewalt erfahren haben vor ihrem fünften Lebensjahr, so schrecklich das auch ist, dass die ihr Leben lang in Stresssituationen ein höheres Cortisol-Level, Cortisol ist das Stresshormon, das sich in unserem Körper freisetzt, ein höheres Cortisol-Stress-Level haben.
Über die Nebennierenrinde.
Ja, das mag sein, keine Ahnung. Aber stimmt, das ist die Nebennierenrinde. Aber trotzdem, verstehst du, das ist ja krass. Diese Kinder wissen gar nicht, natürlich, was ihnen passiert ist. Sie können sich nicht daran erinnern. Und trotzdem bleibt ihr Leben lang ihr Körper im Stress. Und bei Traumata, das muss aber nicht so sein, kann es genauso sein, dass irgendein traumatisches Ergebnis da. Ich kann dir, aber mein Gott, ich bin auch mal in die Brennnesseln geschubst worden und habe keine Angst vor Brennnesseln.
Ja, also ich
es gibt
auch,
keine, stimmt, keine Erinnerung. Ja. Weißt du, es gibt nicht unbedingt die direkte Verbindung, aber warum Sand mich so triggert, warum ich das so eklig finde, ich kann es dir nicht sagen. Ich habe da wirklich sehr, Probleme mit.
Aber es ist ein sehr guter Punkt, den du gerade erwähnst. Also, das ist ja auch ein Traumata. Ich wurde auch mal in Brennnessel geworfen von so einem Typen. Und der hat mich sogar mit der Brennnessel geschlagen. Wow. Der Bastard, wirklich. Das fand ich richtig krass. Der hat die unten an der Wurzel rausgezogen. Und ich hatte eine kurze Hose, weil ich habe eine Mark gefunden beim Fußballplatz, beim Bolzplatz. Und bin dann in den Laden rein und habe mir so ein Lolli davon gekauft. Keine Ahnung, wie alt ich da war. 9 Jahre, 10 Jahre. Und der hat dann gesagt, der war 2 Jahre älter als ich und hat gemeint, wer hat meine Mark hier geklaut? Und ich so, ja, ich wusste nicht, dass das dein ist. Und dieser Lolli hat 20 Pfennig gekostet. Ich so, ja, ich gebe dir die 20 Pfennig. Und dann hat er mich getreten, wirklich minutenlang hat er mich getreten bis zur Straße. Seine Kumpels haben mich da voll ausgelacht und dann hat er mich in so Brennnesseln geworfen und dann hat er diese Brennnessel rausgezogen und mich wirklich damit gepeitscht, Alter. Also auf meine Arme, auf meine Beine, also,
ach, lieber Gott.
Also richtiger Bastard. Ich konnte das nie vergessen, Basti. Ich habe ihm das auch nie verziehen. Ich kenne den und ich habe, der heißt Costa und Jahre später, wirklich 20 Jahre später, damals habe ich dann Breakdance getanzt und oder 15 Jahre später, habe ich den nochmal gesehen, weil ein Kumpel von mir hing mit dem ab und dann war der so, hey, was geht, Özcan und so und ich hatte so einen Hass auf ihn, ich konnte ihm das nicht verzeihen und es ist immer noch so, ist immer noch so, wenn ich ihn sehen würde jetzt, ich hasse ihn einfach, weil das so grausam war. Aber jetzt nochmal zurück aufs Thema.
Grüße gehen raus an Costa, du Arschloch.
Ja, Grüße, du Bastard, Alter. Und
nächste Show, weißt du, Costa steht, du kommst in Backstage, Costa steht da mit 2 ausgerissenen Brennnesselsträuchern und schlägt auf sich ein. Costa.
Ein Wichser. Nein, aber es ist, ja, Bro, guck doch mal, Alter. Es ist halt so, okay, man könnte jetzt sagen, er war ja auch noch ein Kind, er war auch 12 oder so, aber es war halt grausam. Weißt du? Also er hat nicht aufgehört, Digga. Der hat mich einfach getreten und der war auch so richtig verwöhnt. So seine Mutter, weißt du, neues Skateboard kam raus mit dieser schwarzen Oberfläche. Kennst du das noch so? Skateboards, die auf beiden Seiten so gebogen waren. Damals hatten wir nur diese billigen, schmalen Skateboards und der hatte dann das und der hat das, Digga. Einen Tag später hat er es kaputt gemacht in der Mitte. Und seine Mutter hat ihm nächsten Tag ein neues Skateboard gekauft. Für 200 Mark damals oder 150 Mark.
Wow,
richtig. Der hatte immer Markenklamotten. Also seine Mutter hat ihm und seinem Bruder alle Träume erfüllt. Weißt du, die hatten immer die besten Klamotten, die neuesten Nike-Schuhe
so
und
einen
so.
Hatten wir auch.
Ja, und aber interessanterweise, hast du recht, erzeugt sowas keine Phobie, also mit gegen Brennnesseln. Ich habe meine Mutter
ja,
hat
aber
auch
könnte ja trotzdem, also das heißt nicht, dass das nicht tut. Du kannst nur nicht sagen, warum das eine es tut und das andere nicht.
Meine Mutter hat eine extreme Schlangenphobie. Extrem. Also wenn im Fernsehen in der Doku eine Schlange kommt, dann schüttelt die sich und macht weg. Das ist ganz, ganz schlimm bei ihr. Ophidiophobie heißt das.
Okay.
Es gibt ja eigentlich das, was wir beide auch haben. ist ja auch eine Phobie, aber heißt nicht so. Ist die einzige Phobie, die, glaube ich, nicht so heißt, ist die Hypochondrie. Wir sind beide Hypochonder, du und ich.
No, ich bin kein
Hypochonder. Als Maul, alter Digga, wir sind Hypochonder, sein Vater.
Sind wir?
Ja, natürlich. Moruk, wir tasten uns ab und wir gehen immer vom Schlimmsten aus. Irgendwas, wir husten, ich glaube, ich habe Tuberkulose, weißt du? Und dann gleich zum Arzt checken lassen. Ich habe was am Knie. Ich hatte jetzt, sorry, wenn ich so sag, ich hatte an meinem linken Hoden hatte ich Schmerzen. Und ich so, Moruk, Hodenkrebs. Ich bin wirklich zum Arzt.
War beim Spermaabend im Blue Heaven Sex Club mal wieder. Hat dir wehgetan nach dem siebten Mal? Oder?
Nein, mein Arzt hat halt, der hat dann gesagt, ja, gut, dass sie gekommen sind, weil sowas sollte man immer kontrollieren. Und das hattest du ja damals auch zu mir gesagt, dass das sehr, sehr wichtig ist. Gerade nach Showtime of My Life hatten wir ja dieses Thema. Gerade in dem Alter, in dem wir uns befinden, so 30 was passiger, ja? 30 bis 40.
Sogar früher, 25.
Ja, ist es sehr wichtig, diese Vorsorgeuntersuchung zu machen. Und ich habe jetzt endlich einen Termin gecheckt für meine komplette Vorsorgeuntersuchung, also Finger in Po Mexiko und beim Urologen. Das habe ich nächste Woche, da freue ich mich schon riesig drauf. Ich habe schon Babyöl bestellt von Puff Daddy.
Hast du noch die Kuschelrock 97 mit...
Natürlich.
Ja. Wish you were here. Na, 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 na. Das war der erste Song von Rednecks, zu dem ich jemals Kuschel getanzt habe. Mit Silke
Was hast du
aus
getanzt?
Der Parallelklasse.
Kuschel
getanzt.
Kuschel. Was ist denn das für ein Wort, Alter? Ich habe Kuschel getanzt. Was? Kuschel hast du getanzt. Was ist das für ein scheiß Wort? Halt deine Fresse, du kleiner Bastard, du laberst mich voll.
Meine Frau tritt mich gerade von hinten. Du kannst nicht eifersüchtig sein für Sachen, die 34 Jahre her sind oder sowas. Das ist absurd. Ja, wirklich so, was? Mit dieser Hure? Und ich so, Alter, wir waren 12, okay? Das ist mal Rednecks.
Aber ja. Warst du verliebt in die?
Nein, überhaupt nicht. Ich war das einzige Mädchen, das genauso groß war wie ich, deswegen ging das so einigermaßen. Wie nennt man nicht Kuschel getanzt, wie nennt man das denn nochmal?
Stehblues.
Stehblues, ja, dein ja. Genau, bei dir steht es beim Blues vielleicht, das heißt
halt
nicht
deine
Stehblues.
Moruk, also ein Steher tanzen.
Ein Steher tanzen, wie hast du dir? Du bist froh, wenn du deinen Steher mal weggetanzt hast. Nein, warte, wie heißt das denn nochmal? Wish. Kuscheltanz, Engtanz, wie nennt man das denn? Mein Gott.
Stehblues so, heißt das so.
Das heißt ja bei dir vielleicht in deinem presbyterianischen Kloster, du Penner. Das heißt auf gar keinen Fall Stehblues.
Guck mal hier, Stehblues wird entsprechend zu langsamer Popmusik, vor allem zu Balladen, getanzt. Die Schrittfolge ist ein einfaches Links-Rechts, kann aber ganz zum Erliegen kommen. Fick dich ins Knie,
ja,
du kleiner Bildungsschubinist.
Das hätte selbst
auf Wikipedia
Oma
steht das, hier, hätte, Wikipedia.
Ja, genau. Auf Wikipedia Eintrag von 1923, meine Oma hätte gesagt, das wäre ein alter
ja,
Begriff.
Ja, genau, und deswegen ist Kuschel besser. Kuschel. Ja, warte, ich gebe mal einen Kuscheltanz. Warte.
Ich muss mal, wish you were here, me oh my countryman, wish you were here. Oh Gott.
Kuscheltanz. Moruk, ich habe gerade eingegeben.
Don't you know the snow is getting colder? And I miss you like hell. And I'm feeling blue. Oh Gott, Alter. Ich habe das wirklich ungelogen seit 25 Jahren nicht mehr gehört. Ich bin jetzt wieder im Partykeller von Judith. Im
von
Partykeller
Judith.
Von Judith mit 12, ja.
Erinnerst du dich oft an Judith noch?
Judith war ja nur die Gastgeberin, an die erinnere ich mich sehr wenig. Aber
wie hieß die, mit der du getanzt hast?
Silke.
Silke. Aber sag mal ehrlich, erinnerst du dich oft noch an Silke?
Nee.
Ja, weil es ja so Kindheitstraum ist, so. Weißt du, so ich wollte mit dir unbedingt so ein Stehblues tanzen.
Nee, war gar nicht. Also ich erinnere mich an das erste Mal, wo ich verliebt war. Da war ich auf einer Party mit meinen Eltern. Man wurde ja damals von den Eltern manchmal mitgenommen zu so Partys.
Wie alt warst du da?
Hatten 14, 13,
oh,
14.
Oh nein, der kleine süße Basti.
Und die hatten eine Tochter, die war ein oder zwei Jahre älter als ich. Und hat sich natürlich absolut Scheißdreck für mich interessiert. Also sie war ganz nett. aber so auf einer Ebene, so Babysitting-Ebene, so, ne? Also die war natürlich absolut, also die fühlte nicht das, was ich fühlte.
Und ich will gar nicht wissen, du so, ich habe meinen Schwanz angefasst vorhin.
Nein, ich habe nicht. Meine Frau guckt mich immer noch böse an. Hörst du wohl auf jetzt? Es gab ein Leben vor dir, so ist es halt. Jedenfalls habe ich dann, nein, aber ich weiß noch, dass ich wirklich dann nach Hause gefahren bin mit meinen Eltern und ich war völlig fertig mit Nerven, weil ich so wahnsinnig verknallt war.
Ja.
Und dann am nächsten Tag bin ich zu Hause wirklich auf und abgelaufen, dachte so, ich muss da jetzt anrufen, ich lade jetzt zum Eisseite, ich lade jetzt zum Eisseite.
Nein.
Jetzt durch. Ja, ja, und dann habe ich da angerufen und es war...
Oh, was hast du gesagt? Oh,
ich würde, glaube ich, ohne Scheiß, ich würde lieber bei Wladimir Putin anrufen und mit dem über Atomraketen reden, als dieses Gespräch. Ja, ihre Eltern waren dran, da habe ich halt so rumgestammelt, so, ja, ich würde gerne mal... Aber sprechen bitte. Muss ich einmal. Entschuldigung. Wollen auch nicht stören. Aber ich glaube, ich war auch im Stimmbruch. Es war so. Ich will gerne einmal mit der
Rebecca
sprechen.
Oh nein, du Armer. Hallo, ich bin Bastian Bielendorfer. Meine Eltern sind Lehrer. Kann ich mit deiner Tochter sprechen?
Aber noch so ein bisschen gezwungen. Noch so ein bisschen wie der Typ bei Police Academy. Weißt du, der.
Ja, ja. Ich
der
weiß,
so geschrien.
Yeah. So. Wie heißt der nochmal? Nicht
keine Ahnung.
Zwitschak, sondern warte, wie hieß der nochmal?
Also der Typ, der es gespielt hat, hieß Bobcat Goldways, aber ich weiß nicht, wie die Rolle hieß. Und dann so, ich würde gerne mit ihrer Tochter Rebecca sprechen.
Warte,
und dann hörte ich nur die Tochter im Hintergrund sagen: so, leg auf. Und ich so, okay. Ich habe sie nie wieder gesehen und auch nie wieder mit ihr gesprochen. Sie hat ihren Eltern auf jeden Fall gesagt, sie sollen auflegen. Das war, und ich konnte es hören im Hintergrund.
Der heißt Zwitschak.
Geil, wie du mir einfach nicht weiter zugehört hast, aber googeln musstest, wie der Typ aus Police Academy heißt. Du kleiner
oder,
Bastard.
Nee, Bob Coldway, egal.
Bobcat Goldways hieß der Schauspieler und der hat nachher bei dieser schrecklich nette Familiennachmache mit dem Hasen, Mr. Floppy. Es gab mal so eine Nachmache von Eine schrecklich nette Familie. Eigentlich genau das gleiche Setting. Heiße Tochter, dumme Mutter, Vater in so einem Assi-Job. Und dann gab es noch einen imaginären Hasen, Mr. Floppy. Und den hat Bobcat Goldways gesprochen.
Der ist also für mich der beste Schauspieler bei Police Academy.
Ja, definitiv. Der kommt im ersten Teil übrigens nicht vor, glaube ich. Ich glaube, er kommt erst im zweiten Teil.
Der ist so lustig.
Die Police Academy hatte insgesamt, glaube ich, 7 oder 8 Teile. Das muss man sich mal vorstellen. Irgendwann blieb wirklich gar keiner mehr übrig. Von den Ursprungsdarstellern. Und dann haben sie es nur noch so mit so Restmaterial aufgefüllt.
Hast du Silke noch mal gesehen seitdem?
Nie wieder.
Nie wieder?
Also ich bin noch mit der zur Schule gegangen, keine Ahnung. Ja klar, aber das war halt so.
Aber dann
irgendwann
war
hängen geblieben und wahrscheinlich ist sie auch so und sonst hängen geblieben. Keine Ahnung, was aus der geworden ist.
Googlest du manchmal deine Ex-Freundinnen? Basti,
nee.
Sei mal ehrlich. Ich habe das schon oft gemacht.
Ja, aber weil gut, ich immer bei dir muss man ja nur auf Onlyfans gehen, weil die meisten sich jetzt für Geld eine Aubergine in die Muschi schieben, oder?
Ja, ja, lieber das als deine Ex-Freundin, die in der Bibliothek Bücher aufräumen, Alter. Die jetzt schon 80 sind.
Ja, genau, 80,
ich, genau. Ich fand es damals toll, dass du 60 warst, ja. Halt deine Fresse, Alter, du kleiner Bastard.
Da möchte ich übrigens unserem Publikum einen der schönsten Filme aller Zeiten empfehlen, wo du gerade über Teenager-Sex mit Senioren redest. Was für ein schöner Übergang. Einer meiner absoluten Lieblingsfilme von Hal Ashby, 1980. Die unglaubliche Ruth Gordon hat den Oscar dafür bekommen und spielt in Harold and Maude, eine über 70-jährige Rentnerin, die sich in einen 18-jährigen Suizidalen verliebt. Das ist ein Kultfilm aus England, ein wunderschöner Film. Klingt erstmal als Setting wirklich seltsam. 18-Jähriger, der sich ständig umbringen will und dann sich in eine Oma verliebt. Eine richtige, also wirklich Oma. Ich meine jetzt nicht so eine ältere Dame, sondern Oma. Und sie ist aber geil. Sie ist so richtig lustig, weil sie klaut Motorräder und bezahlt im Restaurant nicht und so. Und das ist einer der berührendsten, schönsten Filme, die ich je gesehen habe. Und es gibt immer noch in Essen ein Kino, wo der einmal die Woche seit über 40 Jahren gezeigt wird. Und den sollte man gesehen haben. Harold and Maud, ein Meisterwerk.
Du bist so ein kleiner perverser Bastard, Basti. Ich habe deswegen immer, weil du immer zu mir gesagt hast, hey, vielleicht sollten wir mal Bratwurst im Baklava live in einem Altenheim machen. Du bist ein richtig kleiner, perverser Wichser.
Nee, weil ich versuchen würde, dich da unterzubringen. Weißt du, ich meine,
natürlich kann ich Ihnen über die Straße helfen, das ist gar kein Problem.
Wir setzen dir eine Brille auf und dann bist du faktisch der Rentner aus oben von Pixar. Weißt du, ich meine, das ist ja kein Problem. Wir können dich da, wenn dich als Rentner zu verkleiden, jetzt hast du schon diese graue Melierung, diese dünnen Haare.
Ich liebe das.
Was ich wirklich gerne mal im Rahmen von Bratwurst im Baklava die Show machen würde, wäre dich als türkischen Opa zu verkleiden. Können wir das mal machen mit so einem Rosenkranz in so einem grauen Oberteil?
Rosenkranz, ja klar, natürlich.
Ja, wie nennen wir das nochmal? Weiß ich nicht. Tespie. Gebetskettchen. Tespie. Ja, von mir aus.
Tespie.
Gesundheit. Ist mir am Ende egal, es wäre einfach nur lustig. Es wäre einfach nur lustig, dich da einmal zu verkleiden. Da würdest du doch mitmachen, oder?
Ja, natürlich würde ich da mitmachen, Basti.
Ja, my man, my man.
Für dich, weißt du, was ich gerne mal mit dir machen würde? Graffiti.
Graffiti.
Ja. Aber so, dass wir mit versteckter Kamera in den Bahnhof gehen und Züge besprühen. Ich würde dich so im Stich lassen und wegrennen.
Aber ich
pass auf. Ich pfeife dann, wenn jemand kommt.
Und das ganze Kamerateam, alle laufen weg und ich stehe dann da so allein so, hallo.
Ich hätte dich so gerne kennengelernt, als du noch jung warst. Ich schwör's dir, ich hätte dich so gerne kennengelernt, als du so, wenn wir so beide so, keine Ahnung, 12, 15 Jahre alt sind, hätte ich dich so gerne kennengelernt.
Ich glaube, es hätte exakt null Chance gegeben, dass wir Freunde geworden wären, oder?
Ja,
null.
Ja, aber wer weiß. Nee,
null, null.
Ich wäre vielleicht so... Ich hätte, während dich die Leute gemobbt hätten, ich wäre dazwischen gegangen.
Wärst du nicht, Digga. Du wärst vorne, wie bei Mad Max, die Donnerkuppel 3, hättest du auf dem Rücken von so einem großen Typen geritten und hättest Steine auf mich geworfen.
Nee, auf gar keinen Fall. Ich habe das nie gemacht, Bruder. Guck mal, bei uns in Giebel, Stuttgart-Giebel, also da, wo ich zur Schule ging, gab es einen jungen Mann, Bernd. Und der Bernd, ja, ich sag's mal so, er war ein bisschen spät entwickelt, sage ich jetzt mal. Okay, er hat noch war sehr kindlich im Kopf, obwohl er schon älter war, auch wenn er 18 war, 19 war, hast du gedacht, er ist 12. Und kam dann auch immer mit dem Einkaufswagen, hat den Einkaufswagen dann vom Supermarkt nach Hause geschoben und alles war voller Milch. Der so, ich kaufe jetzt Milch. Milch ist gut für den Körper. Weißt du, so ein Typ war das. Und voll viele bei uns aus der Schule oder dort aus der Gegend haben den so verarscht oder dem so Kicks gegeben und so. Und ich habe mich dann wirklich dazwischen gestellt und habe ihn so beschützt damals. Und irgendwie habe ich ihm dann auch meine Nummer gegeben von zu Hause. Weißt du, weil er mir so leid getan hat. Der hatte auch keine Freunde, alle haben ihn verarscht. Dann habe ich auch voll oft mit dem telefoniert. Weißt du, der hat dann immer angerufen, hey Özcan, wie geht's dir? Und hey, du machst ja Breakdance, ich habe jetzt angefangen zu rappen. Und alle haben den dann verarscht. Dann kam er immer so rappen, der so, ich bin der MCB, das M, das C, das B. Ich rauche kein Shit und ich schniefe auch kein Schnee. Das war sein Rap damals. Und das hat er immer so gerappt. Und alle haben gesagt, hey MCB, komm mal her, Alter. Rap jetzt mal. Oh, und dann hat er irgendwann zu mir gesagt, hey, hast du Bock, mit mir eine Rap-Gruppe zu machen? Und dann habe ich das gemacht, Digga.
Und, du hast mit MC Bernd eine Rap-Gruppe gemacht.
Ja, eine Lyrical Unity. Einfach, um ihm das Gefühl zu geben, dass er jetzt einen Kumpel hat, mit dem er rappen kann. Und er hat dann allen Leuten erzählt, hey, ich bin jetzt in einer Rap-Gruppe mit Özcan, die heißt Lyrical Unity. Und ich habe dann so mit ihm sogar zusammen Texte geschrieben und so. Und dann haben wir so gerappt immer.
Und was ist aus MCB geworden?
Ja, Bruder, es wurde halt dann, du weißt ja selber, wie das ist, wenn man, also...
Ja, wenn beide zur Universität gehen, irgendwann spalten sich die Wege halt auf.
Nein, aber er hat viele psychische Probleme halt auch gehabt, weißt du, und es wurde immer schlimmer. Ich hatte sehr lange noch Kontakt mit ihm, bis er dann 35 war und dann hat er eine ganz komische Kehrtwende genommen, so Und dann habe ich den Kontakt abgebrochen. Das war sehr, 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 sehr extrem. Ich weiß nicht mal, ob ich dir das im Podcast erzählt habe, aber der hat dann so ganz komische Züge bekommen.
Kann es sein, dass es Bernd Höcke war? Du warst mit Bernd Höcke?
Nee, nee, wirklich. Also MCB.
AfD-Vorsitzender in Thüringen, kann es das sein?
Nee, aber der war ja psychisch, er war ja psychisch gestört, Bro. Weißt du? Er hat ja eine psychische Behinderung gehabt.
Okay.
So
okay.
Gesehen, weißt du? Und es wurde halt immer schlimmer und irgendwann hing er dann in Schulen ab, so in Gymnasien und so, ist dann auf so Abi-Partys gegangen. Natürlich haben ihn alle so verarscht, veräppelt. Immer, ah, das ist der Bernd. Und einmal war alkoholisiert und der kam dann auch immer zu mir in die Bar, weißt du? Ich habe ja dann in der Marshallbar gearbeitet und ich habe ihn immer auf ein Bier eingeladen, weißt du? Ich habe dann immer gesagt, Bernd, komm hier, ein Bier und so, weißt du? Der hatte ja auch nie Geld, Alter, der hat nie gearbeitet richtig, der hat Zeitung verteilt. Genau das war's, der hat früher auch Zeitung verteilt und dann haben die den immer verarscht und die Zeitung weggeworfen und so. Ich bin immer dazwischen, Alter. Aber dann hat er irgendwann, als er mal, kam er besoffen in die Marshallbar, das werde ich nie vergessen. Und dann hat er einen Satz gesagt über so Schülerinnen aus dem Gymnasium. Die waren 15, 16 und dann hat er da ein paar Sätze gesagt. Und dann habe ich gesagt, Bernd, bitte geh jetzt. Weil das war dann zu heftig, weißt du? So seine Fantasien und so. Und da habe ich gemerkt, wow, okay, es wird immer schlimmer. Ich hatte ja dann auch keinen Kontakt mehr mit ihm seit 10 Jahren. Weißt du, der kam dann ab und zu nur in die Bar. Aber ja, der war so eine Ikone in Stuttgart, Bruder. Der war auf jeder Hip-Hop-Jam, ist auf die Bühne gegangen, hat gerappt. Aber so, wenn ich an ihn denke...
In Teenie-Sprache würde man hängen geblieben sagen, oder?
Ja, der war hängen geblieben. Ja, ja, der war wirklich hängen geblieben.
Ich habe aus meiner Jugend auch hängen geblieben. Also, weißt du, wo du denkst so, puh, wow. Also einfach Studienkollegen von mir.
Aber an Drogen? Oder
ja, alles. Drogen gibt's, da kenne ich einen, der ist einfach dann irgendwie mit 35 wieder zu seinen Eltern gezogen und sitzt da jetzt in so einem Zimmer, macht so Computer-Hotlines. Also der ist älter als ich, der muss jetzt 45 sein. Mhm. Raucht halt raucht unfassbar viel und spielt halt immer noch die Siedler auf dem Amiga und macht so Computer-Hotline-Beratung. Und ist halt komplett hängen geblieben. Also wenn du den triffst, ist einfach komplett nicht mehr da, so als Mensch. Also keine okay. Sozialkontakte, alter Freundeskreis, keiner weiß was über ihn. Aber der so in meiner Hood wohnt, sehe ich ihn dann halt manchmal, wenn er zum Bushaltestelle schlappt. Und denk so, Digga, was ist denn passiert? Der war, als ich ein Teenie war, für mich sowas wie ein Vorbild. Der hatte eine hübsche Freundin, der hatte vor uns, also der hatte halt erst ein Auto, dann waren wir im Auto unterwegs, das erste Mal so durch Gelsenkirchen. Und dann irgendwann, so als wir so 25 Jahren waren oder so, switchte das bei dem. Und das hing, also das lag wahrscheinlich auch, niemand weiß es so bis heute, aber dass es wahrscheinlich an irgendeiner chemischen Droge lag, die er nicht vertragen hat. Chemische Drogen eh schlecht, aber der hatte von einem auf den anderen Tag kein Kurzzeitgedächtnis mehr. Weil wir waren, habe ich glaube ich schon mal erzählt, auf einer Party und dann fragte der mich so, ist das mein Bier? Ich so, ja klar, Bruder, ist dein Bier, du hast es gerade hingestellt. Und dann so 5 Sekunden später, war das hier mein Bier? Und ich dachte, der verarscht mich, ne?
Ja.
Und dann so ein paar Tage später habe ich ihn besucht und dann sagten seine Eltern, er wäre gerade das 6. Mal duschen gegangen, weil er vergessen hat, dass er duschen war. Und ja, dann kam er in die Klinik und dann kam halt immer mehr raus, dass irgendwas, und bis heute weiß niemand, was es genau ist, im Gehirn beschädigt wurde. Und der ist, hängen geblieben ist ein sehr abwertender Begriff dafür, aber er ist auf jeden Fall, hat er aus den guten Grundlagen, die er hatte, in seinem Leben aufgrund dieser Umstände, die sich ergeben haben, nicht das herausgeholt, was ich ihm vielleicht gewünscht hätte, weil er war kein schlechter Typ, er war ein total guter Typ. Aber ja, wenn ich ihn jetzt sehe, mit 45 bei Mama und Papa in seinem alten Kinderzimmer, das ist schon, puh.
Ja, bei Bernd war es nicht so. Bernd hatte wahrscheinlich Traumata. Es gab auch mal eine Ausstellung über ihn. Da haben 2 Studenten eine Ausstellung gemacht. Also wirklich Fotos von ihm und Sätze, die dann daneben standen. Und da hat er sein Leben erzählt. Und auf einem dieser Bilder war halt, hat er erzählt, wie er dabei war, wie seine Mama eingeschlafen ist, für immer eingeschlafen ist auf dem Bett. Und da war noch ein Kind, weißt du? Und ich glaube, das war so ein einschlägiger Moment auch für ihn. Ich glaube, dass er diese psychischen Probleme als Kind schon früher hatte. Aber das war dann nochmal so ein Trauma. Und das war richtig, richtig bewegend, Alter. Weißt du, so wie er das erzählt. Es ist schlimm, Bruder, ja. Ich habe auch an diesem, bei dieser Ausstellung habe ich mich mit Max Herre gestritten.
Du hast dich bei der Ausstellung mit Max Herre gestritten?
Genau, weil diese Ausstellung, da waren voll viele Leute da, halt aus Stuttgart, weil ich sag ja, er war ja, der Bernd war ja so ein Stuttgarter, wie soll ich dir sagen, Alter, so ein, jeder hat ihn gekannt, Alter. Jeder hat Bernd gekannt. Der ist zu jedem gegangen, der so, hi, ich bin MCB, soll ich dir was vorrappen? Weißt du, der ist zu jedem gegangen, auch wenn, als er älter war. Und bei dieser Ausstellung, ich bin da durchgelaufen und ich kannte ja Bernd da schon 15 Jahre und hab dann dieses Bild gelesen, wo das stand mit seiner Mama und so, und mir sind voll die Tränen gekommen, Alter. Und dann bin ich rausgelaufen und dann stand da Max Herre mit irgendeinem Kumpel und der Bernd war auch da und dann hat der Max gemeint so, hey MCB, komm mal her, rap mal was vor, weißt du? Und dann hat er so gerappt und die haben voll gelacht so. Aber der Bernd hat seinen Rap eigentlich immer ernst gemeint. Und dann bin ich halt zu dem hin, hab gemeint, ich so, ey, warum macht ihr euch jetzt lustig über den, Alter? Hä, machen wir doch gar nicht so. Ihr lacht euch doch gerade schlapp. Ja, aber ist doch gerade lustig, was wir. Ich so, ja, aber ist doch seine Ausstellung. Schätzt das ein bisschen. Guckt euch die Sachen an, lest das mal durch. Und hört auf, den jetzt so auszulachen. Und dann ja, war so, hab ich gesagt, Bernd, komm jetzt. Und so, weißt, hab den dann so weggezogen, weil ich das nicht cool fand. Ich meine, der Max war ja damals auch so eine richtige krasse Stuttgart-Ikone. Weißt du, richtig Fame und so, oder deutschlandweit. Und ich war ein Stück Scheiße, also mich hat ja kein Schwanz gekannt. Aber das hat mir dann, es hat mich voll aufgeregt. Aber Drogen hatte ich auch viele, die hängen geblieben sind, Basti. Aber ist das macht dich doch traurig, wenn du dann deinen Kumpel so siehst, oder? Also man ist irgendwie schockiert.
Ja, ja, mittlerweile habe ich mich nach 20 Jahren, das ist jetzt 20 Jahre her, dass er sich so verändert hat. Ne? Ich habe mich dran gewöhnt. Aber wenn ich zu Hause bin, dann frage ich halt auch immer, ne, hast du den gesehen und so und die Leute, die ich von da noch kenne. Und die Rückmeldung ist halt immer gruselig. Ne? Also wenn man ihn sieht, dann ist er halt in diesem, da gibt es keinen Fortschritt mehr im Leben, keine Partnerin, keine Freundschaften mehr, sondern nur diese völlig abstruse Routine aus Videospielen und halt irgendwie über Wasser bleiben. Aber gut, er hat auch keine Ausgaben, weil er halt in seinem Kinderzimmer wohnt. Klar, ne? Die Mutter, der ist 45 Jahre alt, die Mutter wäscht seine Unterhosen. Das ist, klar macht mich das schon bedrückt, wenn ich das sehe. Aber damals war es auf jeden Fall schlimm. Also heftig. Das war wirklich schlimm. Und davon gibt es einige, die mir näher waren. Und die weiter weg waren. Also ich bin in so einer klassischen Neubausiedlungsstraße in einer Neubausiedlung aufgewachsen, so der 80er Jahre. Mhm. Und ich kenne jedes Kind von jedem Haus dort. Ja, also natürlich, weil ich bin mit denen aufgewachsen. Es war so eine Spielstraße, die führte, also war so eine runde Spielstraße, in der man nicht schnell fahren durfte. Und da ging eine normale Straße durch, in der man normal gefahren ist. Und auf der Spielstraße haben wir natürlich uns immer alle getroffen als 6, 7, 8, 10-Jährige und haben Kinderflohmarkt gemacht oder
geil,
was weiß ich. Ne? Also das, was man als Kind so macht, ne? Mit Sachen gespielt.
Also abgesehen von deiner Schulzeit, hattest du eigentlich schon so eine tolle Neighborhood?
Ja, das hatte ich alles. Ich wurde nicht, also ich war jetzt nicht Bernd, das Universalopfer. Ich war nur in der Schule am Arsch.
Ja, ja. Aber auch nur im Gymi. Auf dem Gymi dann war das
genau,
ja dann so.
In der Grundschule war auch alles gut. Also es war wirklich nur auf dem Gymnasium. Aber da war es schlimm.
Da war es schlimm. Ja, das
und
kann also, keiner nachvollziehen.
Wie schlimm
das war.
Ja, das war wirklich schlimm. Und, aber in der Straße war es alles cool. Und ich kenne die natürlich alle noch oder ich kenne deren Eltern, die leben ja alle da noch, weißt du, das ist so ein Neubaugebiet, die Leute bleiben da ihr Leben lang, die haben da ihr Haus gebaut und bleiben da und die Kinder ziehen dann irgendwann weg. Und dann fragt man natürlich immer, ja, wie geht's denn der Antonia, ja, wie geht's denn dem Christian, was auch immer, ne? Mhm. Und viele, obwohl das waren alles Leute, die entweder in einer okayen Stellung in einer Firma gearbeitet haben oder Lehrer waren oder Anwälte oder so, also schon wohlhabendere Familien. Fast alle haben auf irgendeine Art und Weise ihr Leben nicht so richtig in den Griff bekommen. Klar gibt es auch ein paar, wo es okay ist, aber viele, wo man so hört, ja, irgendwie Drogen oder ja, irgendwie jetzt das dritte Mal irgendwie geschieden oder selbstständig, aber funktioniert nichts und so. Ich kann dir gar nicht sagen, warum. Wahrscheinlich ist das einfach für viele Menschen schwer, ihr Leben so richtig auf die Reihe zu kriegen. Aber ich weiß es nicht genau. Also
ich hatte gestern so einen Moment, als ich nach Hause gefahren bin. Also ich bin nicht direkt nach Hause gefahren. Ich bin von Köln nach dem Fernsehpreis bin ich Richtung Würzburg und hatte dann Auftritt, war stundenlang im Stau, Alter. Ich habe 5 Stunden gebraucht. Und es hat voll stark geregnet und ich war im Auto und vor mir standen halt, keine Ahnung, hunderte Autos. Und dann hatte ich so voll den nachdenklichen Moment, als ich mir gedacht habe, letztendlich will ich ein Teil dieser sozialen Gesellschaft sein, aber eigentlich ist mein Leben gerade das, wie ich hier im Auto bin. Das ist nur mein Leben. Eigentlich interessiert das keinen anderen. Ich könnte mich entscheiden, ein Teil dieser Gesellschaft zu sein, aber ich könnte auch sagen, nee, mache ich nicht, ich bleibe jetzt hier und jeder geht am Ende seinen eigenen Weg. Jeder ist in seinem eigenen Auto, jeder lebt in seiner eigenen Welt. Weißt du, es war so ein ganz komischer Gedanke, den ich da hatte. Wir wollen uns immer irgendwie positionieren in der Gesellschaft, wollen gut dastehen, geben unser Bestes, anderen Leuten zu gefallen. Natürlich sagt man immer, nein, ich will nur mir selbst gefallen, aber letztendlich machst du immer triffst sehr viele Entscheidungen, was du anziehst, wie du dich gibst, wie du redest, mit welchen Leuten du abhängst, weil du ja auch irgendwie Anerkennung willst oder irgendwo stattfinden möchtest. Und dann habe ich mir, als ich im Auto war, habe ich mir gedacht, ja, es war halt so ein Moment nach dem Fernsehpreis. Weißt du, ich war da unter all diesen Leuten, hi, hi, hu. Und dann war ich wieder in meinem Auto, wieder da, der ich bin, der Özcan. Und fahr wieder alleine und bin wieder alleine. Das war ein ganz komischer Gedanke, Basti. Ich weiß nicht, ich konnte ihn...
Nee. Also was man auf jeden Fall tut, ist, dass man die eigene Relevanz für das große Ganze immer überschätzt als Mensch. Oder die eigene Bedeutsamkeit im Leben anderer Menschen. Und es gibt so ein Experiment, wo man Leuten Sachen aufs T-Shirt geschmiert hat oder doof Sprüche drauf geschrieben hat. Ne? Die sollten durch die Fußgängerzone gehen und sollten dann bewerten, wie viele Menschen das wohl wahrgenommen haben, was auf ihrem Shirt steht oder wie viele Menschen wahrgenommen haben, dass da ein großer Fleck auf dem Shirt ist oder so. Und die haben das immer viel zu hoch eingeschätzt. Viel zu hoch. Ne, sagen wir mal, 100 Leute kamen ihnen entgegen und die hätten gesagt, ja, 70 oder 80 haben es gesehen. Und am Ende waren es 6 oder 7 oder so.
Was?
Weil es den Leuten, so doof es jetzt klingt, egal ist. Klar, wenn du komplett nackt durch die Fußgängerzone läufst und ich bin Jesus und Adolf Hitler brüllst, dann nehmen sie dich wahr, natürlich. Aber wenn du einfach nur, das ist das gleiche, wie wenn du bei einer Preisverleihung hast, einen kleinen Fleck auf deinem Shirt oder so. Und dann denkst du, oh Gott, das sieht jetzt jeder, oh Gott, oh Gott. Am Ende sieht es keine Sau, weil es keinen interessiert. Wir sind als Individuen in den meisten Fällen für die Gesamtheit einfach uninteressant.
Ja.
Und unser Leben und wie es verläuft und unsere privaten Sorgen sind uninteressant. Was ich immer denke, wenn ich irgendwie, ich wohne in einer großen Straße mit vielen großen Häusern und vielen großen Fenstern und in jedem dieser Fenster leben Menschen, die ich nicht kenne, mit eigenen Träumen, eigenen Wünschen, eigenen Traumata, eigenen Bedürfnissen, eigenen Ängsten, die für sie die ganze Welt sind und die mir komplett unbekannt sind.
Ja.
Und das ist schon krass.
Diesen Gedanken habe ich oft, wenn ich im Zug sitze oder wenn ich in der Fußgängerzone laufe. Und ich habe ja so ein Spiel immer, dass ich mir immer, ich gucke die Leute an und denke mir immer so, was macht er beruflich, über was denkt er gerade nach und wo geht die Person hin? Das denke ich mir immer. Ich gucke, wenn ich rumlaufe, so ein Spiel, dass ich immer, damit vertreibe ich Zeit, ich weiß, das seit meiner Kindheit.
Das mache ich auch und das machen, glaube ich, ganz viele Kreative.
Gerne würde ich die Leute ansprechen und dann fragen, einfach ob ich richtig liege.
Weißt du noch, als wir bei der Grill in Hensler Aufnahme waren und ich den Namen der beiden Interviewerinnen wusste, ohne dass ich sie je gesehen habe?
Oh, stimmt.
Ja.
Stimmt. Aber
ich habe einfach nur getippt. So, aber die sahen halt so aus wie Leute, die genau so heißen. Und dann hießen die so. Und du hast mich angeguckt, als wäre ich Mentalist oder bescheuert.
Ja.
Aber unser Job, also Menschen zu beschreiben, mit Menschen zu reden, auf der Bühne zu sein, bildet ja so eine Art geistiges Muster, an dem wir Sachen wiedererkennen, Schubladen etc. Und so funktioniert das dann auch.
Apropos Menschenkenntnis, wollte ich noch eine ganz kurze Sache oder zwei Sachen. hinzufügen. Ich hatte ja gestern diesen Auftritt und da waren noch zwei andere Speaker oder Fachleute da. Einmal war es René Bourbonus, richtig toller Speaker, also er ist Trainer, Autor und Speaker und hat eine Präsentation über Rhetorik gehalten und über Kommunikation. Das fand ich sehr, sehr geil. Nur eine kurze Anekdote, da ging es darum, Kommunikation mit Kindern. Wenn man seinem Kind zum Beispiel sagt, willst du jetzt erst deine Hausaufgaben machen und dann kannst du aber Fernsehen gucken. Weißt du, ist das so okay für dich? Und dann sagt das Kind halt so, ah nee, ich würde gerne erst Fernsehen gucken. Und dann, nee, jetzt machst du erst deine Hausaufgaben. Und er hat das, ich kann es jetzt nicht in seinen Worten, also er hat das wirklich super formuliert, er hat halt gemeint so, du stellst deinem Kind eine Frage, gibst ihm die Möglichkeit, eine Entscheidung zu treffen, dann trifft er eine Entscheidung, obwohl deine Entscheidung ja schon feststeht, dass er aber nicht Fernsehen gucken darf, bevor er seine Hausaufgaben nicht fertig hat. Und machst ihm eigentlich klar, als Kind schon, du triffst falsche Entscheidungen. Und erschwerst ihm das. Also der hat dann ganz, ganz tolle Stories erzählt auf der Bühne, hat mich richtig in seinen Bann gezogen. Und dann war aber noch ein Hacker da, Digga. Erwin Markowski. Es ist ein Hacker, ein Mastermind. Und der hat Vorträge, hält er für Unternehmen, damit die ihre Sicherheit steigern. Ey, Basti, Digga, mir ist schlecht geworden, gell? Was der da auf der Bühne gemacht hat, mit den Sachen, die im Raum waren. Ciao. Der hat einfach seinen WLAN eingehabt und alle Leute, die WLAN hatten, von jedem hat er die IP und die Namen und konnte sehen, in welchen WLAN, also je nachdem halt, was für ein Handy du hast, gerade so Samsung-Handys und so, hat der so, ah, Samsung S23, ja, das ist super. Da kommt, oder nee, S22, da kommt man super rein. Das hat sehr viele Ports offen. Und dann konntest du sehen, wie die heißen und welchen Hotel-WLANs und die schon so waren. Oder in anderen WLANs. Oder wenn du bei deinem iPhone ein WLAN ausschaltest, wie dass es immer noch an ist. Oder dein Bluetooth. Das fand ich, oder wenn du Auto fährst, das fand ich sehr krass. Die haben eine Forschung gemacht, wie dein Gehirn beeinträchtigt wird, wenn im Auto zum Beispiel das Radio läuft, die Klimaanlage an ist und die höchsten Störwellen, die man hatte, war, wenn dein WLAN auf deinem Handy an ist, im Gehirn. Wenn du zum Beispiel 3 Stunden fährst und das WLAN an deinem Handy an und dann steigst du aus dem Auto und sagst, boah, das war eine richtig anstrengende Fahrt, hat er gesagt, muss man sich mal Gedanken machen, an was es lag. Weil diese Strahlung dich voll beeinträchtigt. Und jetzt kommt aber noch eine ganz kurze Story. Er hat gesagt, wie kann man sich einhacken? Es gibt Spiele. Man kann versuchen, hier irgendwelche PDFs. PDFs sind immer sehr gut, hat er gesagt. Wir haben ein Spielchen gemacht. Wir haben 30 USB-Sticks verteilt von der Firma. So Giveaways in der Packung. Und haben die den Leuten verschenkt. In der Hoffnung, dass sie es in der Arbeit einstecken und wir dann ins System reinkommen. Um dann halt offen zu legen, wie gefährlich das ist. Und was glaubst du, wie viel das von den 30 gemacht haben?
In der Firma, wo du dein Gast warst?
Nee, nee. Also er hat random auf der Straße USB-Sticks versteckt von der Firma.
Okay.
Und 30 Stück. Und wie viele Leute haben diese USB-Sticks dann in der Firma angeschlossen?
Das ist eine gute Frage.
Was denkst du?
Ich sage 10.
Null. Null. Und dann hat er sich gedacht, okay, was können wir machen, damit die das einstecken? Dann hat er die USB-Sticks ausgepackt und hat die einfach irgendwo hingelegt. Zum Beispiel auf dem WC, am Eingang und hat draufgeschrieben, Porno, private Bilder, etc. Und dann haben 26 Leute diese Sticks an den Computer angeschlossen, weil er gedacht hat, der Key ist Neugier. Und die Leute haben die dann befragt, warum haben sie es gemacht? Und er hat gemeint, die haben dann auch sehr offen gesagt, sie hatten Angst, es zu Hause anzuschließen, weil sie gedacht haben, vielleicht, und dann haben sie es in der Arbeit gemacht. Aber wie viel Sachen der offengelegt hat, Alter, fand ich sehr, sehr interessant. Leider gibt es keinen Vortrag online, ich habe schon geguckt. Aber er sagt halt auch, wir haben jeden Tag mit sowas zu tun. Jeden Tag arbeiten wir mit unseren Rechnern, mit Computern, mit Handy, aber Thema Sicherheit ist uns allen scheißegal. Und jedes Hotel-WLAN ist richtig gefährlich, Alter. Wenn du ohne VPN reingehst, hast du immer das Port offen und die kommen rein. Wenn du reinkommst, kommen die bei dir rein.
Creepy,
und dann wenn man Kameras
ich mache zum Beispiel kein Online-Banking über Hotel-WLAN.
Ja, ich habe das schon mal gemacht. Deswegen war ich richtig schockiert bei dem Vortrag.
Also die, was der Abschlusssatz war der heutigen Folge, den ich eben vergessen habe, um ihn jetzt wieder aus meinem Gedächtnis zu kramen, weil es um die Individuen ging, denen wir jeden Tag begegnen, von denen wir nichts wissen. Da hat mein Lieblingscomedian, den ich für einen sehr klugen Menschen halte und den ich als sehr guten Menschen immer empfunden habe, Robin Williams, der leider ja nicht mehr lebt, mal und der unter schweren Depressionen lebt, mal den schönen Satz gesagt, jeder Mensch kämpft einen Kampf, von dem du gar keine Ahnung hast, weil du die Hintergründe nicht kennst, also sei nett zu allem. Und das stimmt.
Ja. Auf jeden Fall.
Und mit dieser simplen Wahrheit verabschieden wir uns von der heutigen Folge Bratwurst und Baklava, meine Lieben. Geht nicht ins Hotel WLAN, seid nett zu allem und spendet für Özcan Kosas Haferpflanzung. Alles,
bitte.
Alles gut.
Bitte.
Bitte, bitte. Bitte.
Hey, Basti, ich überlege wirklich, ob ich das machen soll und wir nehmen das bei Bratwurst und Baklava die neue Staffel mit.
Auf jeden Fall, Digga, das müssen wir machen. Das wäre ein absoluter Knaller.
Ja.
Lass uns das machen. Ey, die Wolter-Zwillinge, die haben sich ja auch die Flönze machen lassen. Und das muss man wirklich mal sagen, es sieht fantastisch aus. Also wirklich.
Vielleicht sollte ich das echt, und dann mache ich auch noch gleich die Nase, Alter.
Die Nase auch, wir machen alles
hey,
an dir. Wir machen
ich schwöre auf meine Mutter.
Wie Madonna.
Ich sag dir jetzt was und du wirst lachen. Ich schwöre, ganz kurz noch. Ich habe heute ein Video gesehen von einem Schönheitschirurgen. Weißt du, was der macht? Ich schwör's dir, Stirnverkleinerung. Ich schwör's dir. Der schneidet dann.
Ich brauche keine Stirnverkleinerung.
Doch, Digga, das können wir dann auch machen für dich. Die ziehen dann irgendwo den Haaransatz weiter nach vorne. Und machen, das müssen
ich
wir dann
ziehe,
auch machen.
Weißt du was, ich ziehe deine Nase weiter nach hinten. Tschüss.
Tschüss.
Pass auf euch auf, bleib gesund. Tschüss.
Tschüss.